Preußische Allgemeine Zeitung, Nummer 7. Bei uns in Rom. Warum Westerwelle richtig liegt, wie die Deutschen Griechenland ruinierten und wann wir nur noch auf die Barbaren hoffen können. Der Wochenrückblick mit Hans Heckel, gesprochen von Rebecca Bellano. Da hat uns der Westerwelle aber ganz schön einen eingeschenkt. In spätrömischer Dekadenz seien wir geendet mit unserem Sozialsystem, welches arme Geringverdiener nicht besser stelle als Stützeempfänger. Das Echo des Aufschreis gegen diese Frechheit des FDP-Chefs schallt von allen Wänden. Esel, Brandstifter! Was denkt er sich eigentlich? Was bitte hat das dürftige Dasein eines Hartz-IV-Empfängers mit spätrömischer Dekadenz gemein? Wir haben eine recht plastische Vorstellung vom Leben in der erlöschenden Antike. Fette Schmerbäuche, gut betucht und fein gewandet, flezen sich auf ihren Nobelpritschen und schieben Leckereien in sich hinein, bis sie brechen können. Können, nicht müssen, denn sie kitzeln sich absichtlich mit faulen Federn am Gaumen, um den Auswurf herbeizuführen. Danach stopfen sie ihre geschundenen Mägen abermals voll. Dass draußen das Imperium in die Grütze geht, quittieren die orgienverseuchten Fressmaschinen mit lakonischen Witzchen und einem Rülpser. Was sollen die uns anhaben, diese barbarischen Hüttenbewohner hinterm Rhein, uns, die wir doch die Herrlichkeit der Welt sind? Ja, so toll trieben es die alten Römer, bis ihnen irgendwann die Rechnung präsentiert wurde. Das besorgten die Germanen, lauter junge, sportliche Siegfrieds, die sich von Bärenfleisch und Müsli ernährt hatten und daher genug Fitness mitbrachten für die nächsten 1500 Jahre. So muss es gewesen sein, also meilenweit weg vom tristen Alltag in unseren Mietskasernen, wo die Harzer wohnen. Tja, so war es aber nicht, behaupten Historiker. Wer ihnen folgt, den muss in der Tat der Verdacht beschleichen, dass wir den Spätrömern dichter auf den dekadenten Fersen sind, als uns lieb sein kann. Danach liest sich die Geschichte nämlich so. Zur Blütezeit unter Kaiser Augustus lief alles blendend. Die Wirtschaft florierte, das Geld war stabil, die Steuer niedrig und dennoch blieb dem Staat genug Geld, um die erwerbslosen Unterschichtler mit kostenlosem Weizenmehl zu versorgen, damit sie sich Brot backen konnten. Zudem wurden auf Staatskosten spannende Gladiatorenkämpfe, Lustspiele und anspruchsvolle Dramen aufgeführt, auf das sich das Volk zerstreue. Nach und nach aber stieg die Zahl der arbeitslosen Brot- und Spieleempfänger immer rascher an. Die Staatskasse leerte sich. Um sie zu füllen, wurden die Steuern angehoben. Erst für die Reichen. Die gingen dazu über, ihr Geld zu verstecken oder hauten ganz einfach ab. Danach musste die Mittelschicht dran glauben. Die Unterschicht jedoch, die in trostlosen Mietskasernen auf ihre Zuteilung wartete, wuchs weiter und drohte mit sozialen Unruhen. Um sie von dem Mühen des Backens zu befreien, wurde bald Brot statt Mehl verteilt. Irgendwann wuchsen die Steuern auch für die Mittelschicht bedrohlich. Gleichzeitig stieg die Inflation, das Geld wurde immer schlechter. Der Staat, einst das vergöttete Imperium, das jedes noch so kleine Römerlein mit Stolz erfüllte, wurde erst lästig, später zum Feind. Und das Ende? Das stellen wir uns dramatisch vor, mit grollenden Barbaren, schreienden Frauen und schlotternden Männern. In Wahrheit, so behaupten Historiker, hätten die Weströmer den Schlussstrich unter ihr Reich im Jahre 476 eher mit einem Achselzucken, wenn nicht gar mit Erleichterung aufgenommen. Die Germanen haben die gierige Blase um den ahnungslosen, erst 16-jährigen letzten Kaiser zum Teufel gejagt? Bravo! Hoffentlich haben sie auch das Finanzamt niedergebrannt. Seien wir ehrlich, so weit ist das gar nicht entfernt von uns. Wer hätte nicht schon mal davon geträumt, dass eine Horde fremder Wüstlinge ins Land schwappt und ihre Fackeln an den Fiskus hält? Na? Eine Mixtur aus Volksbelustigung und Wegelagerei, aus Unfähigkeit und Anmaßung, das war Roms politische Klasse in der Dämmerung ihres Reiches. Das geht so lange gut, wie genug Leute da sind, die man blechen lassen kann. Für die Bundesrepublik ist das derzeit noch kein Problem. In anderen Ecken des heiligen Europäischen Reiches deutscher Kasse wird es da bekanntlich schon enger. Wir müssen nicht extra erwähnen, auf wen hier angespielt wird. Steht ja täglich in der Presse. Doch Europa ist eine Solidargemeinschaft, weshalb auch hier die Gesetze der sozialen Gerechtigkeit zu gelten haben. Wer Geld erwirtschaftet hat, ist privilegiert. Wer keines hat, ist sozial benachteiligt. Dabei ist ohne Belang, ob der Benachteiligte gar keine Chance auf Erwerb besaß oder einfach nur alles zum Fenster rausgeworfen hat. Benachteiligt ist benachteiligt. Keine Frage, wer hier wem etwas abgeben muss. Ärgerlich ist nur die Gönnerpose, in die sich so mancher Geber wirft. Das demütigt die Nehmer. Vor langer Zeit schon haben kluge Köpfe dahin ein System erdacht, in dem es erst gar nicht solche Ungleichgewichte bei der Güterverteilung gibt, welche die Menschen sozial spaltet in Geber und Nehmer. Sie nannten es Sozialismus. Der neue ständige Ratspräsident der EU, Herman Van Rompuy, hat den Ungleichgewichten bei der Wirtschaftsstärke der einzelnen EU-Länder den Kampf angesagt. Vor allem die unkooperativen Deutschen will er wirtschaftspolitisch an die Leine legen, droht der Belgier. Die hätten durch ihre Exportorientierung, sprich Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit, das Ungleichgewicht auf die Spitze getrieben und damit die Krise in anderen Ländern angefacht. Eine straffere Governance soll dem dauerhaft ein Ende setzen. Laut Lissabon-Vertrag kann die EU einzelnen Mitgliedstaaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik befehlen und den Befehl durchsetzen. Ein Vetorecht wie früher hat Deutschland dagegen nicht mehr. Was wohl auf uns zukommt? Wie will Brüssel die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zügeln? Durch Strafsteuern auf alles, was made in Germany ist? Per Demontagen? Eine neue Ruhrbesetzung? Egal. Zu den Einzelheiten kommt Rompuy später. Jedenfalls hat er die bewährte Grundthese des Sozialismus ganz und gar verinnerlicht, die da lautet: Wer die Schwachen stärken will, der muss zuallererst einmal die Starken schwächen. Die Erfahrung lehrt indes, dass die biestige Praxis stets eine andere Richtung einschlug, als es die sozialistische Theorie wissenschaftlich ermittelt hatte. Die Starken wurden zwar erfolgreich geschwächt, die Schwachen aber gewannen dadurch kein Stück an Stärke. Im Gegenteil, im alten Rom bekamen, wie ausgeführt, die Stützeempfänger zum Schluss buchstäblich überhaupt nichts mehr gebacken. Daher haben die, welche die Wahrheit des Sozialismus nach wie vor hartnäckig leugnen, eine recht genaue Vorstellung davon, was die EU-Hilfe für Griechenland auslesen wird in anderen Wackelländern. Ja, wenn das so geht, wozu denn anstrengen, werden die sich sagen. Außerdem ist nach Rompuys Eingaben nun klar, dass die Schuld an den Kalamitäten nicht etwa die Griechen, Portugiesen oder Spanier trifft, sondern die Deutschen. Noch brennen Athen bloß die blauen EU-Fahnen. Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass dort demnächst auch Schwarz-Rot-Gold, die Flagge der sozial Privilegierten, in Rauch aufgeht. Mit jedem Euro, den der deutsche Steuerzahler für Athen entbehrt, wird der Hass wachsen. Doch es glimmt Licht am Ende des Tunnels. Wenn Brüssel mit uns fertig ist, wird in Deutschland nichts mehr zu holen sein. Dann dürfen wir selber mal um Hilfe bitten. Falsch, unser soziales Recht einklagen. Die Frage ist nur, bei wem? Wer wird unser Deutschland sein, wenn wir Griechenland sind? Niemand steht zu befürchten, weshalb wir dann nur noch auf Barbaren hoffen können, die den Laden hier einfach dicht machen.